Deutschlandfunk. Uhr die Nachrichten. Beim angeschlagenen Baukonzern Holzmann werde im Zuge der Sanierung offenbar mehr Arbeitsplätze wegfallen als ursprünglich geplant. Nach Angaben des Personalleiters des Frankfurter Unternehmens Ernst werden allein bei der Philipp Holzmann AG sowie der Bau AG Süd mehr als 2700 Stellen gestrichen. Bisher war von 2400 die Rede. Ernst stellte zugleich einen Sozialplan für die von der Entlassung bedrohten Mitarbeiter vor, auf den sich Vorstand und Betriebsrat geeinigt hatten. Danach soll den Betroffenen die Übernahme in eine Beschäftigungsgesellschaft angeboten werden, von der sie etwa 12 Monate lang 80% ihres früheren Nettoeinkommens erhalten. Die Kosten des Sozialplans liegen bei etwa 100 Millionen Mark. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs will Verteidigungsminister Scharping ab 2001 Frauen in der Bundeswehr den Dienst an der Waffe ermöglichen. Bis Ende des Jahres würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, erklärte Scharping. Allerdings sollten die Bereiche ausgeschlossen werden, die besondere körperliche Voraussetzungen erforderten, wie etwa die Kampfschwimmer. Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Jürgen Leminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Die Frage der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Deutschland hat heute für einen Bereich eine Antwort erhalten. Ein Bereich, der lange Zeit als reine Männerdomäne galt, die Bundeswehr. Angefragt hatte eine Elektrotechnikerin beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und dieses fällt ein Urteil mit weitreichenden Folgen. Aus Luxemburg, Theo Gers.
Die Urteilsverkündung dauerte gerade einmal 2 Minuten. Mehr Zeit brauchte der Präsident des Europäischen Gerichtshofes, Jorge Carlos Rodriguez Iglesias, nicht, um das Urteil zu verlesen, mit dem die 23-jährige Tanja Kreil aus Hannover in die deutsche Rechtsgeschichte eingehen wird. Nach dem von ihr erstrittenen Urteil dürfen Frauen in der Bundeswehr nicht mehr grundsätzlich vom Dienst an der Waffe ausgeschlossen werden. Alle deutschen Rechtsvorschriften, die dies aufbauend auf Artikel 12a des Grundgesetzes bislang vorsehen und nach denen Frauen lediglich als Sanitäter oder Militärmusiker freiwillig dienen dürfen, verstoßen gegen die EU-Gleichbehandlungsrichtlinie. Allerdings stehen Frauen damit nicht alle militärischen Laufbahnen offen. Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz sind beim Militär auch weiterhin möglich, wenn das Geschlecht eine unabdingbare Voraussetzung für den Zugang zu speziellen Kampfeinheiten wie etwa Elitetruppen darstellt. Mit ihrem juristischen Erfolg habe Tanja Kreil zu einer überfälligen Beseitigung eines Berufsverbotes beigetragen, so der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Oberst Bernhard Gerz. Sein Verband hatte die Klage vor dem EuGH unterstützt, wobei Gerz den folgenden Schluss aus dem Urteil zog.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Frauen überall in der Bundeswehr nach Eignung, Verwendung und Leistung zugelassen werden zu Verwendungen. Das kann im Einzelfall bedeuten, dass eine Frau oder auch ein Mann nicht die erforderliche Eignung aufweist. Aber wenn es um die Frage geht, ob jemand Hubschrauberpilotin, Jetpilotin oder U-Boot-Kommandantin werden kann, dann liegt es eben nur an Voraussetzungen, die bei Männern und bei Frauen entweder da oder nicht da sind. Und da kann es keine Ausgrenzung geben.
Dem will offenbar auch die Bundeswehr folgen. Bundesverteidigungsminister Scharping kündigte an, bis Ende des Jahres die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit die Bundeswehr ab 2001 in ihrer ganzen Vielfalt weiblichen Soldaten offen stehe. Den Stein ins Rollen gebracht hatte die 23-jährige Tanja Kreil, nachdem die Bundeswehr 1996 die Bewerbung der gelernten Anlagenelektronikerin unter Hinweis auf die bisherige Rechtspraxis und damit auf ihr Geschlecht abgewiesen hatte. Tanja Kreil hatte sich beim Heer beworben, um dort Leopard 2-Panzer zu warten und instand zu halten. Nach der Ablehnung durch die Bundeswehr klagte sie vor dem Verwaltungsgericht Hannover, welches den Fall wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung dem EuGH in Luxemburg vorlegte und dieser gab Tanja Kreil heute im Grundsatz recht.
Sechs Uhr und 49 Minuten ist es. Die Messehallen unterm Berliner Funkturm sind seit heute Schauplatz der Internationalen Grünen Woche. Eine Messe mit Rekordbeteiligung, über 1500 Aussteller aus fast 60 Ländern sind mit dabei. Es ist die weltweit größte Agrarmesse und auch wenn diese Messe boomt, die Branche tut es nicht. Der Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel macht der deutschen Ernährungsindustrie und der Landwirtschaft gleichermaßen zu schaffen. Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke wird seit Monaten mit massiven Forderungen von Bauern konfrontiert. Sie fühlen sich unter anderem durch die Steuerpolitik der rot-grünen Bundesregierung ungerecht behandelt. Gestern Abend wurden schon einmal die Eröffnungsreden gehalten. Einzelheiten von Matthias Kohlbeck.
Nach Jazzklängen eines brandenburgischen Jugendorchesters und warmen Begrüßungsworten von Berlins regierendem Bürgermeister Eberhard Diepgen ging es am Vorabend der Messeöffnung schnell zur Sache, zur Politik, mit der die Bauern in der letzten Zeit meist nicht besonders zufrieden waren. Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke brachte ihnen immerhin eine gute Nachricht mit, das Versprechen, für eine Entlastung bei der Ökosteuer zu sorgen. Er räumte ein, dass diese die Bauern unverhältnismäßig belaste, ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den Produzenten aus anderen Ländern.
Das liegt praktisch im System, wenn man Energie besteuert, auf der einen Seite, um zu erreichen, dass man Lohnnebenkosten geringer halten will, dass man den Sektor der Lohnnebenkosten entlasten will. So ist ein Wirtschaftszweig, der geprägt ist, überwiegend jedenfalls, von der Familienarbeitskraftverfassung ebenso gestellt, dass die entsprechende Entlastung nicht stattfindet.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag. Heute Marktplatz.
Willkommen zum dritten Teil der Verbrauchersendung im Deutschlandfunk. Heute live von der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Unser Thema heute heißt vom Landtourismus bis zum Verkauf ab Hof. Bauern bieten neuen Service für den Verbraucher. Und durch die Sendung begleiten Sie mein Kollege Jörg Zucker und Günter Hetzke. Eine Stunde haben wir schon hier live von der Internationalen Grünen Woche berichtet. Wir haben einen Gesprächspartner von der Messeleitung gehabt, der uns ein bisschen darüber erzählt hat, was hier geboten wird auf dem Messegelände und wie gut wir die Besucherzahlen sind. Auch jetzt, wenn ich mich hier umgucke in der Halle 21b von der Bühne der Agrarsozialen Gesellschaft, dann kann ich wirklich sagen, der Besucherandrang lässt überhaupt nicht nach. Seitdem hier die Tore geöffnet sind, strömt es nur so herein. Also die Besucherzahlen werden sich bestimmt sehen lassen können am Ende der Veranstaltung. Wir haben danach über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft in Deutschland uns mit dem Bauernverband unterhalten und dann schon zwei Beispiele vom Urlaub auf dem Bauernhof vorgestellt und die Direktvermarktung. Und mit der Direktvermarktung geht es jetzt auch weiter. Mein Kollege Jörg Zucker begrüßt einen weiteren Gast.
Ja, ich begrüße Simon Ziegler ganz herzlich hier bei uns auf der Bühne. Herr Ziegler, Sie vertreten die Firma Demeter vom Ökodorf Brodowin in Brandenburg, speziell den Brodowiner Ökokorb, also Direktvermarktung auf ökologischer Basis, wenn ich das schon mal so vorwegnehmen darf, steht bei Ihnen ganz vorne an. Vielleicht sagen Sie, bevor wir jetzt auf Einzelheiten eingehen, was auch in diesem Ökokorb drin ist, vielleicht ein paar Sätze doch noch mal zu Ihrem Unternehmen. Was war die Zielrichtung und wie ist das entstanden?
Ja, schön willkommen. Und vielen Dank für die Einladung. Erstmal, das Unternehmen Ökodorf Brodowin ist der größte Demeterbetrieb Deutschlands. Wir bewirtschaften unseren Betrieb nach den Richtlinien des Demeterverbandes. Der ist 1200 Hektar groß und liegt nördlich von Eberswalde, mitten in der Biosphärenreservat Schwarfheide-Kurin. Das Besondere an unserem Ökodorf ist, dass wir umgestellt im Jahre 1992 auf die biologische Wirtschaftsweise eine Molkerei eingerichtet haben, eine große Gärtnerei und einen großen Landwirtschaftsbetrieb und mit der Entscheidung über die Direktvermarktung mehr als 52 Leuten Vollarbeit geben können auf dem Betrieb und unser Konzept ist hiermit voll aufgegangen, eigentlich in der Region Naturschutz, Ökonomie und Arbeitsplatz in der Region zu halten und zu fördern.
Also alles, was man bei Ihnen kaufen kann, wir kommen gleich auf die Vertriebswege noch zu sprechen, alles, was man bei Ihnen kaufen kann, stammt wirklich auch bei Ihnen aus diesen Betrieben, aus diesem Dorf?
Nicht alles, da muss ich mich korrigieren. Wir haben mittlerweile einen so großen Kundenstamm, dass wir Kontrakte auch mit Lieferbetrieben in Brandenburg abgeschlossen haben, auch Ökobetrieben, die uns Ware zuliefern, damit geben wir einen Beitrag, weiterhin diese Betriebe auch zu stabilisieren. Und auch der Verbraucher verlangt ja auch ein interessantes Sortiment, gerade im Winter. Und da arbeiten wir mit dem Naturkost-Großhandel von Berlin zusammen, wo wir natürlich auch jetzt in Obstkörben beispielsweise Kiwis oder Bananen von Biobetrieben in der dritten Welt beziehen.
Ich wollte gerade fragen, kommen wir einmal zu einem solchen Korb, zum Ökokorb. Was ist dort eigentlich alles drin?
So ein Ökokorb, wir bieten unterschiedliche Körbe an, Gemüsekisten, Obstkisten, Käsekisten und auch ein weit breites Zusatzangebot. Wenn wir jetzt bei den Gemüsekisten anfangen, da ist also üblicherweise mal ein Salat drinnen, Kopfsalat oder rote Beete, Kartoffeln, Zwiebeln, Chicorée, ein breites Sortiment an Gemüse, das man normalerweise in dem Laden kaufen kann.
Es gibt möglicherweise, weiß ich jetzt nicht, auch verschiedene Größen, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Preise. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen zu den Größen, zu den Preisen, damit man sich hier in der Halle, aber auch die Hörer, ein Bild machen können, was man so anlegen muss, wie preiswert das Ganze ist.
Wir gehen natürlich auf unsere Kunden ein. Das sind auf der einen Seite natürlich Singles, es sind große Familien und da haben wir darauf reagiert. Wir bieten also sehr kleine Kisten an, von 13,50 Mark ausgehend bis hin zu 33 Mark, also die Großfamilie. Bei uns können die Kunden auch Zusatzprodukte bestellen, wie Milch, Käse, Butter, Brot, Wurst, Fleisch. Da ist der Kunde sehr, sehr frei, weil wir natürlich den Kunden nicht zwingen wollen, etwas zu nehmen, was er nicht haben möchte. Also wenn er sagt, er möchte Rote Beete überhaupt nicht haben, dann nehmen wir den natürlich raus und bieten etwas anderes dafür auch an.
Kann man die Kisten einmal kaufen und dann nie wieder? Oder muss man sich, wenn man sich verpflichtet, ich mache ein Abo, auf eine bestimmte Zeit festlegen?
Nein, wir fangen an mit einer Testkiste und wir wollen eigentlich mit der Qualität in unserer Kiste überzeugen. Das heißt, der Kunde kann immer abbestellen, bis zwei Tage vor der Lieferung kann er abbestellen, kann sagen, er hat jetzt Urlaub oder er hat sich für was anderes entschieden. Normalerweise, wir haben jetzt mittlerweile mehr als 1000 Kunden in Berlin, die wir beliefern, zum Teil Stammkunden, die schon seit mehr als zwei Jahren dabei sind. Die sind sehr zufrieden und wir freuen uns auch, dass die eben mit dabei sind.
Nun mag ja manch einer sagen, ich kaufe jetzt aus einem Ökodorf oder ökologischen Anbau, steht bei mir ganz vorne auf der Prioritätenliste. Andererseits liefern die mir aber nach Hause, verfahren unheimlich viel Sprit, belasten die Umwelt auch damit. Werden Sie mit solchen Fragen konfrontiert und wenn ja, wie antworten Sie da?
Ja, wir werden mit solchen Fragen durchaus konfrontiert. Wir haben aber zwei Gegenargumente. Mit dem einen, wir haben weniger Verluste der Ware selber. Also Gemüse wird nicht schlecht, weil wir direkt erntefrische Ware auch beziehen, direkt von unserer Molkerei die frische Milch beziehen, also wirklich eine frische Ware haben. Auf der einen Seite, also ist der Verderb auf der Strecke nicht so groß, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass natürlich der Zwischenhandel sehr viel Energie verbraucht, um die Ware halten zu können, um die Ware auch frisch halten zu können. Und damit ist eben auch aufgrund dieser relativ kurzen Strecken, die wir fahren, das sind ca. 150 Kilometer bis 200 Kilometer, was unsere Fahrer am Tag fahren, und wir liefern etwa 60 bis 80 Kunden pro Tag. Da haben wir eigentlich eine Ökobilanz, die eigentlich im Vergleich zum direkten selbstständigen Einkauf um einiges billiger ist, weil der Kunde fährt ja auch selber los und kauft sich seine Ware ein.
Wer garantiert eigentlich, dass Öko drin ist, wenn Öko draufsteht? Auch das ist immer wieder eine Frage, die nicht unberechtigt ist. Denn man kann natürlich relativ leicht Öko draufschreiben und garantieren müsste es mir jemand. Und ich kann auch sagen, ich glaube dem, aber Kontrollen sind natürlich auch bei Ihnen angebracht.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir werden sehr streng kontrolliert. Generell ist Bio über die Europäische Union gesichert als Name. Wir werden dort von unabhängigen Kontrollstellen auf den Standard der EU kontrolliert. Sehr streng kontrolliert, mit unvorhergesehenen Kontrollen zweimal im Jahr. Zusätzlich bekommen wir unsere Verbandskontrolle, jetzt in unserem Fall Demeter. Wir haben also die strengsten Richtlinien in Deutschland. Da ist es analog. Wir haben hier angemeldete und unangemeldete Kontrollen und wir verfahren sehr, sehr streng, wenn wir irgendwie erfahren, dass der Schindluder getrieben wird, weil unser Markenzeichen bei Demeter ist unser Vertrauen, das wir dem Verbraucher seit mehr als 50, 60 Jahren schon entgegenbringen.
Sie haben in einem Vorgespräch uns gesagt, dass besonders Biofleisch jetzt auch ein Renner ist. Worauf führen Sie das zurück?
Ja, die Skandale in den letzten zwei Jahren haben natürlich das Vertrauen der Verbraucher ganz schön erschüttert. Und wir haben unser Konzept hier in der Region Berlin-Brandenburg so gefahren, dass die Betriebe, wo dass die Tiere gehalten werden, aufgezogen werden, bekannt sind und die Verbraucher fragen ganz klar nach ökologische Futtermittel sind hier sehr, sehr wichtig, die artgerechte Tierhaltung ist sehr, sehr wichtig und besonders die kurzen Wege. Die Transparenz von Erzeuger bis hin zum Verbraucher über Verarbeitung, das ist das A und O und das bieten wir und da dankt uns der Verbraucher direkt. Ab nächsten Montag kann man unsere Abokiste auch direkt übers Internet bestellen, www.brodewien.de.
Kann man da dann einfach mit dem berühmten Mausklick da auf das Fleisch zeigen und dann sieht man, wie frisch das ist oder von welcher Kuh das stammt?
Es ist geplant, dass man richtig die einzelnen Kisten anklickt.
Hoffen Sie denn mit dem Internet sozusagen Ihren Betrieb auch noch weiter expandieren zu lassen? Sie sprachen vorhin von 52 Arbeitsplätzen, die Sie jetzt bereits haben, wenn ich mich recht entsinne. Kann man das weiter ausbauen? Kann man auch irgendwie eine Zahl sagen, wenn wir so und so viele Kunden bekommen, dann können wir einen weiteren Menschen einstellen, der vielleicht arbeitslos ist?
Faustzahl bei uns ist ca. 200 Neukisten bedeuten einen Arbeitsplatz, entweder in der Gärtnerei oder bei uns beim Packen oder beim Fahren. Wir wollen unsere Kistenzahl deutlich ausdehnen. Wir stehen momentan bei etwa 1000 Kunden hier in Berlin und im Speckgürtel von Berlin. Und wir wollen eigentlich im Laufe der nächsten 2 Jahre 2000 bis 2500 Kunden erreichen hier im Berliner Raum.
Ja, Herr Ziegler, von unserer Seite viel Glück dabei. Wir hoffen, dass das gelingt. Ich gebe jetzt erst einmal ab an Günter Hetzke und wir haben Fragen von unseren Hörern.
Ja, wir hatten ja die Hörer und Hörerinnen gebeten, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Und ich gebe jetzt mal ab an Thomas Meinert, der im Funkhaus in Köln im Studio sitzen müsste. Herr Meinert, wie sieht denn das aus? Wie war denn die Resonanz der Hörer und Hörerinnen?
Ja, vor allen Dingen das Interesse nach der Selbstvermarktung ist doch sehr groß. Viele Hörer sagen, ich würde ja gerne sowas kaufen, aber ich weiß gar nicht, wo ich das genau bekomme. Und wenn ich es auf dem Wochenmarkt kaufe, dann ist immer noch nicht garantiert, dass der Händler da selber kauft. Vielfach kaufen auch die Händler auf dem Wochenmarkt über Großhändler. Und ganz schlimm ist es dann, wenn ich in den Supermarkt komme, dann sehe ich überhaupt nicht mehr, was direkt kommt. Ich sehe manchmal noch nicht mal mehr, was direkt aus Deutschland kommt, denn es kommen ja auch viele Produkte aus dem europäischen Ausland zu uns.
Tja, ich kann jetzt die Frage einfach nur mal an den Herrn Ziegler weitergehen. Sie haben ja schon ein bisschen was über Ihren Betrieb gesagt. Können Sie verstehen die Sorgen der Bevölkerung?
Ja, durchaus. Also durch viele Zwischenhändler ist natürlich die Transparenz, woher kommt die Ware, natürlich nicht gegeben. Wir versuchen hier eigentlich ganz klar zu sagen, in unserem Angebot oder auch auf den Märkten oder im Naturkostladen ganz klar mit der Regionalität und der Herkunft zu werben. Das ist natürlich immer eine ganz schwierige Sache, wenn das in den bundesweiten Handel geht oder in den europäischen Handel geht, weil dann zum Beispiel ein Bayer nicht genau weiß, wo das Ökodorf Rodewin liegt und was das eigentlich soll. Deswegen ist es immer regionale Werbung, wo die Herkunft klar ist, ist immer bezogen auf das regionale Produkt. Das muss dem Verbraucher auch klar sein.
Ja, Herr Meiner, die nächste Frage.
Ja, die Landwirte verdient denn eigentlich mehr, als sie verdienen, so eine Anmerkung einer Hörerin aus Berlin. Und sie sieht eben auch das Vermarktungsproblem. Größere Betriebe schaffen es nicht, ihre Ware in die Supermärkte zu bringen, gerade auch in den regionalen Ballungszentren. Woran liegt das?
Ja, auch die Frage müssten wir wahrscheinlich an Herrn Ziegler stellen. Wie kommt man in die Supermärkte?
In die Supermärkte kommt man eigentlich mit sehr, sehr großen Anstrengungen. Zum einen muss das Produkt ausgesprochen hohen Qualitäten entsprechen. Zum zweiten muss natürlich der Preis sehr, sehr knapp kalkuliert werden. Wir haben in Deutschland gerade bei den Supermärkten, bei den Lebensmitteleinzelhandelsketten, das Problem, dass wir eine sehr deutliche Niedrigpreisschiene fahren. Und das ist für hochqualitative regionale Produkte, insbesondere Bioprodukte, ausgesprochen problematisch. Da ja unsere Produkte ja auch teurer in der Produktion sind. Also unsere Produkte bewegen sich von ca. 30% bis etwa 100% über dem konventionellen Niveau, weil wir einfach diese Hilfsmittel, die in der Industrie oder auch in der konventionellen Landwirtschaft existieren, nicht haben. Und auf der einen Seite wollen natürlich die Lebensmitteleinzelhandel Ketten mit uns zusammenarbeiten oder auch mit kommerziellen regionalen Marken zusammenarbeiten, aber es ist immer, immer schwierig, diese Preisansprüche auch zu halten.
Die großen Einzelhandelsketten wollen ja auch immer große Mengen haben und auch kontinuierlich beliefert werden. Kann das überhaupt der Ökobau leisten?
Mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr. Der Ökolandbau ist eigentlich aus seiner Nische hervorgetreten und wir merken selber von den Nachfragen her, wir können die Menge, jegliche Menge, die nachgefragt wird, auch liefern.
Ja, Herr Meinert.
Ein Hörer aus Schwerin hat in den 50er Jahren als Schuljunge, als 12-Jähriger Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Er konnte dort sehr viel helfen, mit anpacken. Kann man denn als Jugendlicher, in der Stadt kann man diese Erfahrung ja nicht machen, kann man denn als Jugendlicher am Bauernhof mit anpacken oder vielleicht auch, wenn die Eltern mit eingreifen wollen in die Arbeit, ist das möglich?
Herr Blöd, gibt's das noch?
Das ist ja gerade der Reiz, warum Familien mit ihren Kindern auf den Hof fahren. Natürlich sind die Kinder dann nicht bei allen Arbeitsschritten dabei. Aber die Anbieterin aus Schleswig-Holstein hat es ja schon gesagt, die können helfen mit Füttern, die können helfen, die Tiere mit rauszubringen. Also das ist durchaus gegeben und ist auch ein wesentliches, ja, Kriterium von Urlaub am Bauernhof, dass die Kinder das bäuerliche Leben, die bäuerliche Arbeit am Hof ja miterleben dürfen.
Das heißt, man kann, man muss aber nicht.
Richtig.
Wo, noch einmal, bekomme ich Informationen, wenn ich Urlaub auf dem Bauernhof machen möchte?
Also dann am besten bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub am Bauernhof, weil wir alle Kataloge aus Deutschland da haben. Wir können dann auch fragen, wo die Leute hinwollen. Die Adresse ist Godesberger Allee 142 bis 148 53 175 Bonn. Die Telefonnummer ist 0228 8198 220 und im Internet unter www.bauernverband.de.
Gut, wir wollen dem Hörer auch nochmal entgegenkommen, indem wir die Adressen der Gesprächspartner hier nochmal nennen, beziehungsweise deren Höfe, die sie vertreten. Das war die Familie Mohr aus Rudelstetten. Ich beschränke es jetzt auf die Telefonnummer. Das ist die 090 85 340 und die Internetadresse, sie darf, wie gesagt, heute schon nicht mehr fehlen, www.bauernshop.de, und der Herr Ziegler kann seine Sachen selbst geben.
Wir sind zu erreichen unter der Telefonnummer 033362 70 610, Fax 03 362 302.
Ja, ich denke, damit ist es Zeit, uns hier von der Messe zu verabschieden. Das war der Marktplatz, die Verbrauchersendung des Deutschlandfunks, live von der Internationalen Grünen Woche in Berlin zum Thema Bauern bieten neuen Service für die Verbraucher vom Landtourismus bis zum Verkauf ab Hof. Ich bedanke mich bei den Gesprächspartnern, die uns hier auf der Bühne besucht und uns sich den Fragen gestellt haben. Nach den Nachrichten um 11.30 Uhr geht es im Deutschlandfunk heute weiter mit der Sendung Umwelt und Landwirtschaft. Das sind die Programmhinweise, und mit diesen Programmhinweisen geht der Marktplatz hier zu Ende. Es bedanken sich am Mikrofon
Jörg Zucker
und Günter Hetzke. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und jetzt hören wir zum Schluss der Sendung noch ein bisschen Musik von den Long Hot Fellows.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Willkommen zum Ö1 Mittagsjournal. Zu einer Stunde ausführlicher Information begrüßt Sie Udo Bachmeier. Dominantes Thema weiterhin die Bemühungen um eine neue Regierung.
Österreich. Die SPÖ hat jetzt auch formal einen Schlussstrich unter die Koalition mit der ÖVP gezogen. In einem Brief an ÖVP-Clubchef Kohl kündigt SPÖ-Clubobmann Kostelka das Koalitionsabkommen aus dem Jahre 1996 auf. Im Parlament sind die beiden Parteien nun von der Zusammenarbeit entbunden. Es herrscht ab sofort die freie Mehrheitsbildung. Die mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ sorgt weiterhin international für Aufregung. Die Schweizer Innenministerin Ruth Dreyfus kritisiert wörtlich das Machtkalkül in Österreich. Dreyfus sieht im Tauziehen um die Bildung einer neuen Regierung einen beunruhigenden politischen Zynismus. Den Beteiligten gehe es weniger um die Inhalte als vielmehr um den Machterhalt. Ab dem kommenden Dienstag müssen Autofahrer die neue Jahresvignette aufkleben. Das alte Autobahnpickerl läuft am 1. Februar aus. Im Vorjahr hat die Polizei 61.000 Autofahrer gefasst, die ohne Vignette die Autobahnen benutzten. Die meisten davon waren Ausländer. Deutschland. Die CDU schlittert ihn immer tiefer in die Spendenaffäre. Jetzt ist der frühere Steuerberater der Christdemokraten in Hessen, Horst Weihrauch, aus der Partei ausgetreten. Gründe für den Austritt wurden nicht angegeben. Weihrauch gilt als eine der Schlüsselfiguren der CDU-Affäre. Er hatte Vollmacht über das Schweizer Geheimkonto der Hessischen Landespartei, auf das Schwarzgeld überwiesen worden war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachtes der Untreue und des Betruges. Als Konsequenz aus dem Parteispendenskandal hat Altbundespräsident Richard von Weizsäcker von der CDU seiner Partei empfohlen, die Amtszeit des Vorsitzenden künftig zu begrenzen. Zugleich warf Weizsäcker Altbundeskanzler Kohl ein verfehltes Rechtsverständnis vor. Helmut Kohl hat die CDU 25 Jahre lang geleitet.
Nachdem gestern Kanzler und SPÖ-Chef Klima sein Scheitern bei der Regierungsbildung auch vor dem Bundespräsidenten einbekannt hatte, war der heutige Vormittag der Innenpolitik geprägt, einerseits wie berichtet von den nach wie vor ohne Auftrag Glästils fortgesetzten ÖVP-FPÖ-Gesprächen, andererseits von einer Art Schlussstrich, den der sozialdemokratische Klubobmann Kostelka zog. Kostelka kündigte in einem Schreiben an ÖVP-Fraktionschef Kohl jenes Koalitionsabkommen auf, das seit dem Jahr 1996 Grundlage war für den Bereich der parlamentarischen Zusammenarbeit. Von einer Pressekonferenz mit Peter Kostelka meldet sich jetzt Christoph Wager.
30 Jahre lang war die SPÖ in der Regierung. Mit einem kurzen Brief von Klubobmann Kostelka an ÖVP-Klubchef Kohl ist diese Ära beendet. Nach dem Scheitern der Gespräche habt ihr Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ aufgenommen, heißt es da. Logische Konsequenz sei es daher, die Vereinbarungen mit der ÖVP zu beenden.
Die Sozialdemokratie ist damit mit sofortiger Wirkung in Opposition.
Kostelka erklärt, Freiheitliche und Volkspartei hätten sich schon am 11. Jänner auf einen gemeinsamen Pakt für Budgetfragen geeinigt. Er wertet das als Beweis dafür, dass die ÖVP mit den Sozialdemokraten lediglich Scheinverhandlungen geführt habe. Und dann lässt Kostelka mit einem Vorwurf an die FPÖ aufhorchen.
Wir wissen von Fällen, dass jetzt, obwohl es noch keine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei gibt, auf Beamte Druck ausgeübt wird, dass sie Daten herausgeben.
Diese Daten stammen angeblich aus dem Finanzbereich, nähere Einzelheiten nennt Kostelka nicht. Erwartungsgemäß hebt er die Kritik aus dem Ausland an den blau-schwarzen Regierungsgesprächen hervor und er sieht düstere Zeiten auf Österreich zukommen.
Österreich wird in einer solchen Konstellation bei einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung kaum oder nur mehr sehr schwer Partner auch innerhalb der Europäischen Union finden? Oder wie glauben Sie, werden nach diesen nachhaltigen Protesten die Minister mit freiheitlichen österreichischen Repräsentanten in EU-Räten umgehen?
Dass sich die Sozialdemokratie wieder stärker zu ihren Wurzeln bekennen könnte, zeigt vielleicht folgende kleine Anekdote. Der gestrige Brief Kostelkas an ÖVP-Klubchef Kohl endet wörtlich mit dem alten sozialistischen Gruß Freundschaft. Und damit zurück ins Studio des Mittagsjournals.
Das rot-schwarze Koalitionsabkommen ist jedenfalls aufgekündigt, Christoph Wager hat berichtet. Zum diesbezüglichen Schreiben Peter Kostelkas nahm heute Mittag auch sein früherer Koalitionspartner, sein Gegenüber im Parlament, Andreas Kohl Stellung. Das folgende Interview führte Monika Feldner.
Herr Kohl, Sie haben heute einen Brief bekommen von Ihrem Amtskollegen aus der SPÖ, in dem er das Arbeitsübereinkommen SPVB kündigt. Was sagen Sie dazu?
Nachdem auch bei den Koalitionsverhandlungen die Sozialisten die Verhandlungen mit uns abgebrochen haben, letzte Woche, und die Verhandlungen für beendet erklärt haben, ist das nur eine logische Konsequenz, dass nach diesem Abbruch der Verhandlungen durch die Sozialisten auch jetzt das Koalitionsabkommen durch ihre einseitige Kündigung aus meiner Sicht ohne Not gekündigt wird.
Was bedeutet das jetzt für die Parlamentsarbeit, wenn die blau-schwarze Koalition tatsächlich in den nächsten Tagen zustande kommt?
Es zeigt nur, dass nach dem Abbruch der Regierungsverhandlungen jetzt auch der Abbruch der parlamentarischen Beziehungen kommt, wobei ich mit Amüsement gesehen habe, dass die Schlussgrußformel ein herzliches Freundschaft ist.
Was sagen Sie dazu?
Grüß Gott.
Besorgte Stimmen über die Entwicklungen in Österreich kamen gestern vor allem aus der EU. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Nicole Fontaine, erklärte, die FPÖ vertrete eine Ideologie, die mit den Grundwerten demokratischer Gesellschaften nicht in Einklang stehe. Politiker der belgischen christlichen Volkspartei haben die ÖVP vor einer Koalition mit der FPÖ gewarnt und sogar mit der Möglichkeit eines Ausschlusses aus der Europäischen Volkspartei, aus der EVP, gedroht. Im nächsten Beitrag geht es um eine Schuldenstudie. Seit dem Jahr 1995 gibt es in Österreich die Möglichkeit des Privatkonkurses und seither gibt es von Jahr zu Jahr ein dramatisches Ansteigen der Privatinsolvenzen, innerhalb von 5 Jahren eine Verdreifachung. Selbst wenn man die im Vorjahr gemeldete Zahl der Privatpleiten um die darin verborgenen Ex-Unternehmer- und Managerpleiten bereinigt, bleiben noch 1500 Fälle über. Die Arbeiterkammer und die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatungen haben nun deshalb eine Studie erstellen lassen, in der hunderte Beispiele von Menschen, denen nur mehr der Gang zu Schuldnerberatern übrig blieb, auf Ursachen und auf Folgen der Totalverschuldung analysiert wurden. Es berichtet Stefanie Waldert.
2/3 der durchschnittlich mit 750.000 Schilling in Kreide stehenden Kleinverdiener ohne Aussicht auf Restschuldbefreiung sind jünger als 40 Jahre. Jeder Zweite, der einen Privatkonkurs anstrebt, kann sich nicht mehr aus dem Schuldenberg befreien. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der ARG Schuldnerberatung und der Arbeiterkammer.
Die Hälfte scheitert daran, weil sie die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, nämlich mindestens 10% der Schulden innerhalb der nächsten 7 Jahre zurückzuzahlen.
Der Leiter der Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer, Harald Glatz.
Das haben wir uns genau angeschaut, welche Personen, welche Bevölkerungsgruppen sind das.
Über 700 Beratungsfälle wurden analysiert. Außergerichtlicher Ausgleich und Privatkonkurs funktionieren nur, wenn man Zahlungen verbindlich zusagen kann.
Wenn man sich die Konstellation anschaut, gibt es Personen, die zu wenig Einkommen haben, Arbeitslose, geringes Nettoeinkommen, haben hier keine Chance, in den Genuss des Verfahrens zu kommen. Personen in atypischen Arbeitsverhältnissen, Werkvertrag, befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit und so weiter und die persönlich instabile Lage. Andersherum beobachtet, es sind mehrheitlich Frauen, die hier nicht in den Genuss dieses Verfahrens kommen.
Anders als Kleinunternehmer und ehemalige Geschäftsführer.
Das heißt, das ganze rechtliche System, das es jetzt gibt, nutzt gerade den Schwächsten in der Bevölkerung am wenigsten.
Die AK fordert daher eine Nachbesserung der Konkursregelung, ein Verbot von Gehaltsverpfändungen, einen Wegfall der Mindestquote und sie will eine primäre Rückzahlungsanrechnung auf das Kapital und erst später auf die Zinsen erreichen. Margit Hanschmann, Bankenexpertin der Arbeiterkammer.
Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass alle Personen, die Schulden machen, zu dem Zeitpunkt, wo sie eben Kredite aufnehmen, die sie auch zurückzahlen können. Ich meine, die Banken überprüfen das ja auch, ob die einzelnen Personen auch kreditwürdig sind.
Nicht eingeplante persönliche Katastrophen wie Arbeitsverlust oder Scheidungen lösen meist die Zahlungsunfähigkeit aus.
Das Haushaltseinkommen wird oft auch auf den letzten Schilling verplant. Das gibt keine Reserven. Wenn dann eine Kleinigkeit schief geht, kann man eben die Schulden nicht mehr zurückzahlen. Nach unserer Ansicht hat das Privatkonkursverfahren nicht den Erfolg gebracht, weil vor allem die sozial- und wirtschaftlichen Schwachen von der Entschuldung weiterhin ausgeschlossen bleiben. Auch ist diese 10%ige Mindestquote eine willkürliche Festsetzung einer Quote, die die wirtschaftlich Schwachen von der Entschuldung ausschließt. Und wir meinen, dass das auch eine gleichheitswidrige Festsetzung ist.
Sagt Margit Hanschmann, Bankenexpertin der Arbeiterkammer.